Ich vermute, die meisten kennen das. Auf den richtigen Anfang kommt es an. Das kennen wir nämlich aus dem Alltag. Wenn man beim Jacke zuknöpfen, und das ist vermutlich manchem schon passiert, wenn man beim Jacke zuknöpfen falsch anfängt, dann sitzt hinterher die ganze Jacke schief. Manchmal spürt man das schon beim Zuknöpfen, manchmal gibt einem der Blick in den Spiegel plötzlich Aufschluss. Man muss alle Knöpfe wieder aufmachen und nochmal richtig von vorn anfangen. Obersten Knopf, oberstes Knopfloch. Oder man steht vor einem nicht ganz einfachen Gespräch. Fällt man sofort dabei mit der Tür ins Haus? Was hast du dir eingebildet? Wie konntest du eigentlich nur? Dann könnte es sein, dass der Gesprächspartner einem gleich diese Tür vor der Nase wieder zuschlägt. Oder ein Brief nach langem Schweigen. Wenn die ersten Worte in diesem Brief sind, du hast dich ja wirklich sehr lange nicht bei mir gemeldet, könnte es sein, dass der Briefempfänger erst recht auf Distanz geht. Auf den richtigen Anfang kommt es in so manchen Situationen auch in unserem Alltag an. Der heutige Predigttext ist der Anfang vom ersten Korintherbrief. Wie hat der Apostel Paulus seinen Brief angefangen? Wir lesen aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 4 bis 9. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich geworden seid, in aller Lehre und in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig oder wirksam geworden, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch auch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus oder wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Ein bemerkenswerter Anfang, mit dem der Apostel Paulus hier in seinen Brief einsteigt. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen. Anders gesagt, ich freue mich über euch. Immer wenn ich an euch denke, alle Zeit, immer dann, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott. Da kann es einem doch richtig warm werden ums Herz. Schon mal so einen Brief bekommen von jemandem? Immer wenn ich an dich denke, danke ich meinem Gott? Oder vielleicht selber schon mal so einen Brief an jemanden geschrieben? Und so geht es weiter damit, wie Paulus die Gemeinde in Korinth beschreibt. In allen Stücken reich, die Predigt kräftig, kein Mangel an irgendeiner Gabe. Was muss das für eine Gemeinde sein, in der der Geist Gottes so wirkt? Und er wirkt durch Menschen, wie Paulus hier schreibt. Menschen, die von Gott Gaben zum Dienst empfangen haben und diese auch einsetzen. Zwei nennt er ja hier gleich am Anfang, die Gabe des Wortes bzw. der Lehre und die der Erkenntnis. Es gab also in Korinth, in dieser Gemeinde, Menschen, die beschenkt sind mit der Gabe, das Wort Gottes so zu vermitteln, dass andere es für sich verstehen können. Da kommt was rüber. Da geht den Zuhörern das Herz auf und das Hören des Wortes Gottes zeigt Wirkung. offene Gesichter, Aha-Erlebnisse beim Zuhören, freudiger Lobpreis, Dankbarkeit für Gottes Reden, praktische Taten der Liebe. All das klingt, wenn man das so liest, nach einer tollen Gemeinde. Eine lebendige Gemeinde. Und später zählt Paulus in diesem Brief dann auch noch weitere Gaben auf. Zum Beispiel die Gabe, Wunder zu tun, prophetisch zu reden, für Kranke zu beten, sodass sie gesund werden und so weiter. Und all diese Gaben zusammengenommen, die Gott der Gemeinde gibt, entfalten sich segensreich in einem Klima, das von Glaube, Hoffnung und Liebe geprägt ist. Ist die Gemeinde in Korinth eine Supergemeinde? Ein leuchtendes Vorbild für andere Gemeinden damals und auch für uns heute? Wie geht es nach diesem bemerkenswerten Anfang weiter in dem Brief? Und vielleicht staunt man dann doch erstmal, wenn Paulus gleich nach diesem Anfangsabschnitt fortsetzt: Ich ermahne euch, lasst keine Spaltungen unter euch sein. Mir ist bekannt geworden, dass Streit unter euch ist. Das klingt ja auf einmal ganz anders. Gar nicht mehr so positiv und freundlich und herzwärmend. Und im weiteren Verlauf des Briefes spricht Paulus dann noch deutlicher an, was in dieser Gemeinde nicht in Ordnung ist. Zwei Beispiele an dieser Stelle, und das erste findet sich gleich im Fortgang in Kapitel 1. In der Gemeinde haben sich Gruppen gebildet, Kreise von Leuten, die sich auf verschiedene Leiter berufen und die einander Konkurrenz machen. Da heißt es, von der einen gegenüber der anderen Gruppen und umgekehrt auch: Wir sind die besseren Christen. Wir haben die fähigeren Leute. Wir sind geistlich weiter als ihr. Dazu sagt der Apostel unmissverständlich: Auf diese Weise, mit diesem Gegeneinander, macht ihr das zunichte, was Christus für uns alle getan hat. Das zweite Beispiel, einige Kapitel weiter in den Brief hinein. Man traf sich in Korinth regelmäßig abends zum gemeinsamen Essen. Und daran anschließend hielt man das Abendmahl. Die wohlhabenden Gemeindeglieder, die es da in Korinth gab, und es muss einige davon gegeben haben, diese wohlhabenden Gemeindeglieder, die es sich leisten konnten, von ihrer wirtschaftlichen Situation früher zu kommen, die fingen schon mal kräftig an zu feiern, bevor überhaupt alle anderen da waren. Wenn dann die Ärmeren, die länger und anstrengender arbeiten mussten, nach getanem Tagewerk endlich dazu kamen, dann hatten die Reichen schon fast alles aufgegessen. Hauptsache, sie waren satt. Die ersten von ihnen waren sogar schon betrunken, so erfahren wir an dieser Stelle. Und wenn dann die Ärmeren alle dazugekommen waren, gerade nochmal schnell zu Hause die Hände gewaschen, in den Spiegel geguckt, soweit das möglich war, und dann schnell noch zur Gemeinde. Wenn sie dann endlich alle beisammen waren, dann wollte man noch miteinander das Abendmahl feiern. Denn gerade das verbindet uns ja als Christen miteinander. Paulus macht sehr deutlich: Auf diese Weise, durch die Missachtung der Armen und eure Selbstsucht entwertet ihr das Mahl, das Jesus eingesetzt hat zum Zeichen für seinen Opfertod. Ihr missachtet, was Jesus getan hat für jeden von euch. Wenn man das gegeneinander hält, dann fragt man sich ja unwillkürlich, wie kann Paulus denn für solch eine Gemeinde danken? Müsste er nicht gleich am Anfang erstmal schon von den ersten Versen an ein richtiges Donnerwetter loslassen? Druck machen nach dem Motto, ändert euch gefälligst, sonst zerstört ihr die Gemeinde. Was fällt euch eigentlich ein? Was passiert eigentlich, wenn es in einer Gemeinde Streit gibt? Wenn die einen nicht mit den anderen können, wenn die einen schlecht über die anderen reden, wenn es am Ende nur noch ums Recht haben geht. Manchmal fallen dann ab einer bestimmten Stufe schnell von der einen wie von der anderen Seite Sätze und die wollen Christen sein. Und wenn die Sätze nicht laut fallen, dann fallen sie in Gedanken. Die sollen doch selber erstmal nach der Bibel leben, bevor sie das von uns verlangen, wie die sich aufführen. Manche ziehen sich dann frustriert oder verärgert zurück mit dem Gedanken, denen werden wir es schon zeigen. Sollen sie mal zusehen, wie sie ohne uns zurechtkommen. Und einige treten im Laufe der Zeit dann vielleicht auch ganz aus der Gemeinde aus. Und im Laufe der Zeit wird die Luft immer dicker. Angesichts dieser Situation in Korinth, die Paulus ja dann im Verlaufe des ersten Briefes entfaltet, erhebt sich eine ganz grundsätzliche Frage. Nämlich die Frage, sind wir nur dann Gemeinde Jesu bzw. richtige Christen, wenn wir uns hundertprozentig so verhalten, wie es dem Willen Jesu entspricht? Anders gefragt, liegt der Grund dafür, dass wir Teil der Gemeinde Jesu sind, in unserem Verhalten? Und auf diese Frage antwortet der Apostel Paulus mit den ersten Eingangsversen, dem ersten Abschnitt, nachdem er sich vorgestellt hat, Absenderangaben über den Brief. Auf diese Frage antwortet der Apostel Paulus mit dem Anfang seines Briefes. Nein, der Grund dafür, dass wir Christen sind, liegt nicht in uns selber, nicht in unserem starken Glauben, nicht in unserem hundertprozentigen christlichen Lebenswandel. Der Grund für unser Christsein, der Grund für unsere Zugehörigkeit zur Gemeinde liegt in Gott und allein in Gott. Und aus dem Grund stellt Paulus gleich an den Anfang seines Briefes an eine so schwierige Gemeinde nicht die Kritik, das Donnerwetter, die Ermahnung, sondern den grundlegenden Satz. Absenderangabe, die ersten drei Verse des Briefes und dann kommt der erste inhaltliche Satz an diese Gemeinde. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen. Und jetzt sagt er auch nicht, weil er sich nicht verleugnet, weil ihr euch immer bemüht, so toll zu sein, sondern euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Die Gnade Gottes ist euch gegeben in Christus Jesus. Diese Worte umschreiben das ganze Evangelium. das ganze Fundament, auf dem eine Gemeinde ruht. Wenn es überhaupt ein positives Miteinander von so unterschiedlichen Menschen geben kann, dann nur auf dieser Grundlage und nicht auf unserem frommen Erscheinungsbild, unserem Erwartungsdruck, den wir ausüben oder den wir uns ausgesetzt sehen, dem Eindruck, den wir abgeben wollen gerne oder den wir abgeben sollen, weil andere das von uns möchten. Es gibt nur ein Fundament, auf dem die Gemeinde ruht, und das ist die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Wir haben es vorhin schon gehört, mit Gnade Beschenkte. Eine wie der andere. Das dürfen und das sollen wir zuallererst sehen, beziehungsweise sehen lernen. Und darum stellt Paulus nicht die Kritik an den Anfang, sondern die Erinnerung an das, was Gott getan hat, was er uns schenkt. Die Gnade Gottes in Christus Jesus. Was bedeutet das? Vielleicht kann unsere Alltagssprache helfen, das ein bisschen nachzuvollziehen, zu verstehen. Wenn wir zum Beispiel sagen, der und der ist ein begnadeter Künstler, dann meinen wir, das, was ihn fähig macht, große Kunstwerke zu schaffen, das hat er geschenkt bekommen. Diese Fähigkeit ist ihm vielleicht in die Wiege gelegt worden. Natürlich hat er auch gelernt und er hat diese Fähigkeit ausgebildet. Er hat daran gearbeitet. Er lässt das, was er da geschenkt bekommen hat, nicht einfach achtlos liegen. Er macht was draus. Aber bis so ein großes Kunstwerk vollendet ist, vor dem andere stehen mit offenem Mund und staunen, wird auch dieser Künstler immer wieder Phasen erleben, wo er zweifelt, ob er das überhaupt schafft, ob das überhaupt klappt am Ende, wo er müde ist, wo er vielleicht enttäuscht ist, dass es ihm nicht so gelungen ist an einem Tag, wo er vielleicht manchmal nahe dran ist, aufzugeben. Aber weil er ein begnadeter Künstler ist, gibt es diese Fähigkeit, diese Energie in ihm, die ihn überhaupt mal in Bewegung gebracht hat, die in ihn hineingelegt wurde und die ihn immer wieder anspornt, die ihn immer wieder inspiriert, weiterzumachen, nicht aufzugeben. So ähnlich kann das mit unserem Glauben, mit unserem Christsein sein. Als Christen sind wir begnadete Menschen. Wir spüren das auch nicht unentwegt jeden Tag, dass wir beschenkt, begnadet sind. Manchmal werden wir vielleicht sogar an uns selber zweifeln. Aber dann werden uns oft unerwartet auch wieder ermutigende Erfahrungen geschenkt, die wir uns gar nicht vorstellen konnten, dass es die noch gibt. Erfahrungen, die uns auf einmal wieder neu anspornen, neu in die Nähe Gottes bringen, die wie ein Sonnenstrahl durch die Wolkendecke brechen und auf einmal leuchtet uns Gottes Gnade über unserem Leben ganz neu auf. Sie motiviert und erfüllt uns mit einer neuen Dankbarkeit und sie durchstrahlt auf einmal die ganze Situation mit einem völlig neuen Licht. Ein anderes Beispiel. Wir sagen, der zum Tod Verurteilte ist begnadigt worden. Das Urteil war gefällt. Der Rechtsweg ausgeschlossen. Aber dann wird ihm Begnadigung gewährt. Ein Geschenk. Er hat sein Leben neu bekommen. So kann es uns mit unserem Christsein und unserem Glauben gehen. Wenn wir in eine Sackgasse hineingeraten, nicht mehr sehen, wie es weitergehen kann, wenn wir festhängen in einer Krise, dann kann uns ein kraftvolles, wegweisendes Wort von Gott erreichen, uns eine Tür öffnen. Und auf einmal merken wir können wieder durchatmen. Gott ist an unserer Seite. Es ist noch nicht zu Ende. Und mit dem Psalmbeter können wir sprechen: Du führst mich wieder hinaus, in die Freiheit, ins Weite. Du stellst meine Füße wieder auf weiten Raum. Es gibt wieder Entwicklungsmöglichkeiten. Die Sackgasse ist überwunden. Du hast mich hinausgeführt. Ein letztes Beispiel. Wir sagen, ein altes, schwaches Tier bekommt auf einem Hof sein Gnadenbrot. Dieses Tier hat keine Kraft mehr. Es kann einfach nicht mehr viel leisten. Es hat in seinem Leben viel geleistet. Aber jetzt bringt es seinem Besitzer im Prinzip eigentlich gar nichts mehr. Es wirft keinen Gewinn mehr ab. Es rechnet sich nicht mehr. Und dennoch behält er es. Gibt diesem alt gewordenen Tier weiter ein Zuhause. Füttert und versorgt es, weil es ihm lieb geworden ist über die Jahre. Nicht die Leistung zählt in diesem Fall, die das Tier gar nicht mehr bringen kann, sondern die Beziehung, die da gewachsen ist. Die Gnade Gottes in Jesus Christus, das bedeutet, Gott schenkt uns einen Platz in seinem Herzen, weil er uns liebt, weil da eine Beziehung begonnen hat, obwohl wir es nicht immer geschafft haben oder schaffen, seine Erwartungen hundertprozentig zu erfüllen. Obwohl wir auf seine Vergebung und seine Hilfe angewiesen sind und bleiben. Und was für eine Gnade, wenn wir aus dieser Erfahrung mit Gott lernen, gnädig mit anderen umzugehen. Der Apostel Paulus weiß, ein Donnerwetter, eine radikale Kritik öffnet in der Regel jedenfalls kein Menschenherz, sondern verschließt es am Ende wahrscheinlich nur noch mehr. Und darum, bevor er kritisiert, was kritisiert werden muss, was auch in Ordnung gebracht werden muss in Korinth, bevor er das tut, erinnert er: Ihr seid doch alle mit Gnade Beschenkte. Das ist doch die Basis, das Fundament, von dem aus ihr anfangen könnt, in Ordnung zu bringen, was geklärt werden muss. Ja, das muss geklärt werden. Aber die Basis, auf der ihr das tut, ist doch für euch alle dieselbe. Es ist hilfreich und notwendig, dass wir uns immer wieder an die Spuren der Gnade Gottes in unserem Leben erinnern, damit wir gnädig werden können, so wie Gott mit uns gnädig ist. Manche Menschen haben in ihrem Leben Schlüsselerlebnisse gehabt, wo ihnen die Größe der Gnade Gottes aufgegangen ist. Kennen wir solche Erlebnisse aus unserem Leben? Da reißt sich ein kleines Kind plötzlich los von der Hand der Mutter und springt auf einmal auf die Straße. Ein gellender Schrei, Bremsen kreischen, das Auto kommt Zentimeter vor dem Kind gerade noch zum Stehen. Und als der erste Schock sich legt, sieht man die Mutter mit ihrem Kind mitten auf der Straße, das Kind im Arm. Und aus dem Wagen steigt der Autofahrer mit zitternden Knien. Und dann stehen beiden auf einmal die Tränen der Erleichterung in den Augen. Nichts passiert. Das Kind ist unverletzt. So ähnlich ist Gnade. Es kann manchmal überwältigend sein, wenn Menschen erfahren, was Gnade ist. Dem Apostel Paulus war es selber so gegangen, erstaunt, noch Jahrzehnte später im Rückblick über die Gnade Gottes, die ihm widerfahren ist. Kann man nachlesen im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1. Hast du die Gnade Gottes in Jesus Christus erfahren? Nicht auswendig gelernt, sondern erfahren. Manchmal brauchen wir Zeit, um die Spuren der Gnade Gottes neu in unserem Leben zu entdecken. Warum bist du zum Beispiel heute hier im Gottesdienst? Aus guter Gewohnheit? Es gibt ja auch gute Gewohnheiten, nicht nur schlechte. Oder aus Pflichtbewusstsein? Wie hast du überhaupt Zugang dazu bekommen, zum Gottesdienst zu gehen? Wer hat dich das erste Mal eingeladen und mitgenommen in einen Gottesdienst? Wer hat dir irgendwann mal biblische Geschichten nahegebracht? Wie hast du angefangen, dich für Gottes Reden zu interessieren? Und was hat dich dazu gebracht, eines Tages zu sagen, mein Herr und mein Gott, ich will dir gehören? Vielleicht hat dein Weg zum Glauben auch ganz anders ausgesehen. Aber dass es überhaupt diesen Weg gegeben hat, dass du zum Glauben gefunden hast, das ist Gnade Gottes in Jesus Christus. Und damit sind wir wieder am Ausgangspunkt dessen, was Paulus hier an den Beginn des ersten Korintherbriefes setzt. In der Gemeinde Jesu gibt es nur Begnadete. Neben oder hinter oder vor dir sitzen wie du lauter Begnadete. Und es gibt noch mehr, die wir jetzt nicht sehen, weil sie wegen Corona aus Vorsichtsgründen nicht da sein können. Lauter Begnadete. Der Apostel Paulus zeigt den Christen in Korinth und uns, auf den Anfang kommt es an. Die Jacke geht nur dann richtig zu, wenn erster Knopf, erstes Knopfloch zusammenpassen. Bevor wir an das denken, was wir kritisieren, an uns selbst vielleicht ja auch, an anderen erst recht, an der Gemeinde dann sowieso, bevor wir an das denken, erinnert der Apostel uns, auf das zu schauen, was unsere gemeinsame Basis ist. Erster Knopf, erstes Knopfloch. Wir sind Begnadete. Darum sind wir Christen. Darum gehören wir zur Gemeinde Jesu. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Amen.